Mit dem Fortschreiten des Kriegsverlaufes galt ab etwa 1943 eine Informationssperre. Das heißt, es durfte keine Auskunft darüber gegeben werden, ob Hitler sich in Klessheim befand oder ob sich diverse Gäste Hitlers in Klessheim befanden.
Adolf Hitler empfing auf Schloss Klessheim Machthaber wie Benito Mussolini. Den Umbau des Schlosses bewerkstelligte man unter anderem mit Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Welche politische Bedeutung das Gästehaus des Führers hatte und wieso dort ein Attentat auf Hitler nicht in die Tat umgesetzt wurde, hören Sie in dieser Folge von Schattenorte.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Rien ne va plus. Nichts geht mehr, heißt es beim Roulette. In Salzburg befindet sich das Casino im Schloss Klessheim in Waldsitzenheim. Besitzer ist das Land Salzburg. Aber das war nicht immer so. Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich darf mich mit Ihnen in dieser Folge von Schattenorte einem dunklen Kapitel in der Schlossgeschichte nähern. In dieser Podcast-Serie beleuchten meine Kollegin Anna Boschen und ich abwechselnd Orte mit einer zwielichtigen oder düsteren Vergangenheit. Vorige Woche haben wir im ersten Teil zu Schloss Klessheim und dem sogenannten Kavalierhaus gehört, wie der Habsburger Erzherzog Ludwig Viktor von seinem Bruder Kaiser Franz Josef nach Klessheim verbannt worden ist. Er hat seine letzten Jahre isoliert im Winterschloss, also dem heutigen Kavalierhaus, verbracht. Sie können die Folge, wenn Sie diese noch nicht gehört haben, nachhören auf www.sn.at/podcasts oder bei Ihrem beliebten Podcast-Anbieter wie Spotify, Amazon oder Apple Podcasts. In dieser Folge wird es um die Zeit des Nationalsozialismus gehen. Adolf Hitler ging hier ein und aus und feierte sogar seinen Geburtstag in Klessheim. Eine Historikerin aus der Uni Salzburg hat außerdem die Situation der Zwangsarbeiter beforscht, die für den Umbau des Schlosses eingesetzt worden sind. Kurz zur Vorgeschichte des Schlosses. Es wurde ab 1700 erbaut und diente als Lustschloss. Im Jahr 1866 kaufte Kaiser Franz Josef das Anwesen und schenkte es seinem jüngsten Bruder Ludwig Viktor. Nach seinem Tod im Jahr 1919 verkaufen die Erben die beiden Schlösser zwei Jahre später an das Land Salzburg. Tänzerin Elisabeth Duncan mietete die Räume in Klessheim für ihre Jugend-, Erziehungs- und Kulturgemeinschaft bis in die 1930er Jahre an. Mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland wurde das Schloss dann auch für die Nationalsozialisten interessant. Mit der Zeit wurde es zu einem zentralen Ort der NS-Politik in Salzburg. Cassandra Burgstaller, Studentin und Studienassistentin am Fachbereich Geschichte der Uni Salzburg, hat sich erst kürzlich mit diesem Kapitel der Schlossgeschichte befasst und Spannendes herausgefunden. Wir treffen uns direkt im Schlosspark, wo heute Fußgänger, Radfahrer und Besucher des Casinos ihre Wege kreuzen. Zunächst frage ich Sie, wann und wieso die Nationalsozialisten Klessheim für sich beanspruchten.
Bereits im Jahr 1938 wurde das Sommerschloss von Josef Goebbels im Rahmen der Salzburger Festspiele als Ort für diverse Empfänge genutzt. Also eigentlich war es Goebbels, der das Sommerschloss, also Klessheim, entdeckt hat, sozusagen. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich ging das Schloss in den Besitz des Reichsgaues Salzburg über. Im Jahr 1940 wurde dann nach einem Repräsentationssitz für Hitler in der Nähe des Obersalzberges gesucht und die Schlösser Leopoldskron sowie Schloss Klessheim standen hierfür zur Wahl. Die Wahl fiel schließlich auf das Schloss Klessheim, da dieses ideal angebunden war und somit auch jeglichen Sicherheitsvorschriften entsprach. Klessheim lag und liegt eben direkt an der Autobahn. Es befindet sich in direkter Nähe der Flughäfen Salzburg und Einring sowie der Eisenbahn. Das Schienennetz wurde für die ankommenden Sonderzüge um einen weiteren Bahnhof erweitert und die Wahl als Repräsentationssitz war durch die hohen Steinmauern, die das Schlossareal umgaben und eben immer noch umgeben, über jegliche Sicherheitsbedenken erhaben. Zusätzlich war das prunkvolle Ambiente des Barockschlosses sowohl für den Empfang hochrangiger Gäste als auch für deren Unterbringung ideal geeignet und bot dann auch in den ersten beiden Jahren also 38 und 39, weiterhin während der Festspielzeit den idealen Rahmen für diverse Empfänge. Zunächst einmal wurde nur das Sommerschloss, also Schloss Klessheim, genutzt für diese Empfänge. Und das Kavalierhaus wurde eigentlich erst ab 1940 im Zuge der zweiten Umbauphase für die Entourage eigentlich der hochrangigen Gäste, die in Klessheim residierten, genutzt. Spätestens durch den Umbau Klessheims zum Gästehaus des Führers wurde Salzburg eben zum Empfangssalon des Reiches und Klessheim eben immer wieder zum Zentrum der Machtpolitik. Der Historiker Ernst Hanisch bezeichnete Salzburg gar als Vor- und Hauptstadt für den Obersalzberg.
Hitler empfing bis 1942-43 die meisten seiner Gäste am etwa 30 Kilometer entfernten Berghof am Obersalzberg. Danach wurde nach einem neuen Ort in der Nähe gesucht, für Gäste, die er nicht in der intimen Atmosphäre des Berghofs empfangen wollte. Wie häufig Hitler in Klessheim war, ist nicht bekannt, aber es sind zahlreiche Treffen ab 1942 bis 1944 dort dokumentiert. Besonders sticht dabei in der Gästeliste Benito Mussolini, der italienische faschistische Diktator, hervor. Er wurde dreimal in Klessheim von Hitler empfangen.
Mussolini war der erste Gast in Klessheim. Am 29. und 30. April 1942, noch bevor der Umbau des Schlosses fertiggestellt war, empfing Hitler Mussolini hier. Die beiden Diktatoren trafen sich in Summe 17 Mal, wovon drei dieser Treffen in Klessheim stattfanden. Es gibt zahlreiche Fotografien der beiden, sowohl im Sommerschloss selbst als auch bei der Verabschiedung am extra für das Gästehaus gebauten Bahnhof. Vom ersten Besuch Mussolinis gibt es schriftliche Gesprächsaufzeichnungen zwischen den beiden Diktatoren. Unter anderem wurde in diesem Gespräch über die Stimmung im italienischen Volk gesprochen. Dabei versicherte Mussolini Hitler, die Italiener seien trotz Lebensmittelknappheit sehr positiv gestimmt. Dass dies eine verklärte Sicht auf die tatsächliche Lage Italiens darstellte, beweisen zahlreiche weitere Quellen. Im Gegensatz zu Mussolinis ersten Besuch in Klessheim wurde über die folgenden Besuche im April 1943 sowie im April 1944 in der Presse aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr berichtet.
Dann möchte ich noch wissen, welcher Besuch war der politisch brisanteste? Burgstaller berichtet vom Besuch Miklós Hortys aus Ungarn im Jahr 1944.
Den dramatischsten Besuch von Miklós Horthy aus dem Jahr 1944 beschreibt der Historiker Ernst Hanisch in einer seiner Publikationen. Als Hitler Horthy nach Klessheim einlud, war der Plan zur militärischen Besetzung Ungarns bereits fertig ausgearbeitet. Als die beiden schließlich in Klessheim für ein Gespräch aufeinandertrafen, konfrontierte Hitler Horthy mit dem Vorwurf des Verrats. Weiters kündigte Hitler an, Ungarn militärisch besetzen zu wollen. Horthy weigerte sich, auch in einem weiteren Gespräch, dieser militärischen Besetzung zuzustimmen und wollte im Anschluss sofort abreisen. Die Nationalsozialisten verhinderten dies jedoch, indem sie einen Luftangriff auf Salzburg vortäuschten und das Schloss in weiterer Folge einnebelten. Während Horthy nun in Klessheim festgesetzt worden war, erteilte Hitler den Befehl zur Besetzung Ungarns.
Adolf Hitler, hochrangige SS-Männer und Politiker anderer Staaten gingen in Klessheim also ein und aus. Wie sah es mit den Sicherheitsvorkehrungen in und um das Schloss aus?
Prinzipiell wurde das Schloss von der SS bewacht und Klessheim schien, wie ich eingangs schon erwähnte, zu Beginn aufgrund der hohen Steinmauern, die das Schloss umgeben, ziemlich sicher. Man kann allerdings im Laufe der Jahre einen starken Wandel in den Sicherheitsvorkehrungen, um das Schloss und die Gäste und vor allem Adolf Hitler zu schützen, feststellen. Im Jahr 1939 waren noch Eintrittskarten an die Bevölkerung für einen Besuch des Schlossparkes ausgestellt worden. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 1944 bereits jegliche fotografische Aufnahmen der Innenräume des Schlossparkes und seiner Umgebung ohne Ausnahme verboten. Auch in der Presse sollte das Schloss eben weder erwähnt werden, noch sollten Bilder, Postkarten oder Ähnliches angefertigt werden. Diese Informationssperre ging sogar so weit, dass auch jegliche Auskünfte über die An- und Abwesenheit Hitlers bzw. seiner Gäste verboten waren. Ab 1942 gab es dann spezielle Ausweise, die notwendig waren, um das Schlossgelände zu betreten. Das Ganze wurde nach Vorbild der Ausweise von Schloss Bellevue in Berlin angefertigt. Und diese waren eben notwendig, um das Schlossareal überhaupt betreten zu können. Die Ausweise hatten unterschiedliche Farben für die unterschiedlichen Berechtigungsgruppen. Diese waren eben Gäste des Schlosses, Beamte, aber auch Arbeiter, die dauerhaft im Schlossgebiet arbeiteten, sowie jene, die nur kurzfristig eine Anstellung hier hatten.
Beinahe wäre es auf Schloss Klessheim zu einem Attentat auf Adolf Hitler gekommen. Zumindest gab es Pläne. Hierzu machen wir einen kurzen Exkurs. Wir kehren zurück an jenen Schattenort, den wir in Folge 1 dieser Podcast-Serie besucht haben, nämlich zum ehemaligen Schörkobühl im Flachgauer Ort Thalgau. Dort wurden zur Wintersonnenwende im Dezember 1938 hunderte Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt. Es war die zweite offizielle Bücherverbrennung im Bundesland Salzburg und eine der wenigen im gesamten heutigen Österreich. Auch diese Folge können Sie über Ihren Player oder über sn.at nachhören. Nur wenige Meter von diesem Schattenort entfernt steht noch heute die Villa am Möhnenburg oder Villa Stief, wie sie auch genannt wird. Dort wohnte der deutsche Generalmajor Helmut Stief mit seiner Frau Illi Cecilie Gärtner. Stief war zunächst bekennender Nationalsozialist, bis er die Grausamkeiten des NS-Regimes erkannte. Bereits nach den Novemberpogromen im Jahr 1938, bei denen jüdische Geschäfte zerschlagen und viele Menschen verhaftet oder auch getötet wurden, soll er gesagt haben: Ich schäme mich, ein Deutscher zu sein. Der Wendepunkt kam dann endgültig nach einem Besuch im polnischen Warschau im Jahr 1939. In Briefen hielt er fest: Diese Ausrottung ganzer Geschlechter mit Frauen und Kindern ist nur von einem Untermenschentum möglich, das den Namen Deutsch nicht mehr verdient hat. Stief blieb aber im Regime tätig und kletterte die Karriereleiter nach oben, bis er 1942 Chef der Organisationsabteilung im Generalstab des Heeres wurde. Einer der Gruppenleiter war General Graf von Stauffenberg, der später durch die Operation Walküre, also eines Attentats auf Hitler, zur Legende werden sollte. Stief trat auch in den Widerstand ein, wenn auch nicht ganz entschlossen. Er war bei einigen Besprechungen für geplante Anschläge dabei, erteilte aber mehrmals Absagen, wenn es dann darum ging, auch aktiv daran beteiligt zu sein. Am 11. Februar 1944 war er aber bereit, bei der Vorführung neuer Uniformen von Hitler einen Sprengsatz zu tragen. Die Veranstaltung wurde verschoben. Am 7. Juli fand auf Schloss Klessheim dann die Vorführung dieser neuen Uniformen statt. Stauffenberg setzte Hoffnungen in Stief. Der Plan war, dass der Sprengstoff bei einem der drei Soldaten verborgen werden sollte, die das vorführen. Aber es kam zu keiner Sprengung auf Schloss Klessheim. Die Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse. Bei seiner späteren Aussage vor dem Volksgerichtshof sagte Stief, er habe das Attentat abgelehnt. Am 20. Juli 1944 sollte Stauffenberg die Ladung dann schließlich im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen zünden. Hitler wird aber nur leicht verletzt. Stief versucht, alle Spuren seiner Beteiligung zu verwischen und beginnt, Akten zu vernichten. Doch das ist sinnlos. Er wird noch am Folgetag um kurz nach Mitternacht verhaftet. Am 7. und 8. August fand in Berlin der Schauprozess gegen die Widerstandskämpfer statt. Stief wurde wie viele andere zum Tode verurteilt und durch den Strang hingerichtet. Noch in der Zelle konvertierte er zum katholischen Glauben, dem Glauben seiner Frau Illi Cecilie. Sie lebte noch bis 1980 in der Villa in Thalgau. Der deutsche Historiker Horst Mühleisen schreibt in seiner Darstellung über Stief in dem Band Für Deutschland, die Männer des 20. Juli, Folgendes. Sein Beispiel zeigt, dass beste Absicht den Willen zur Aktion noch nicht einschließt. Vom Exkurs zurück in den Schlosspark von Klessheim. So wie er heute aussieht mit dem großen Vorplatz, der symmetrischen Gartenanlage und dem Schlossportal, geht hauptsächlich auf die Nationalsozialisten zurück. In zwei Umbauphasen wurden Schloss Klessheim und das Winterschloss umfassend renoviert und ausgebaut.
Allgemein kann man in Klessheim zwischen zwei Umbauphasen unterscheiden. Zum einen die erste Phase 1938, bei der vor allem die Außenseite und der Mitteltrakt des Sommerschlosses saniert wurden. Im Inneren wurden sanitäre Anlagen eingebaut sowie diverse Elektroinstallationen erneuert. Ansonsten setzte man die Räumlichkeiten eigentlich nur notdürftig instand. In die Bausubstanz des Winterschlosses, heutiges Kavalierhaus, hingegen wurde stärker eingegriffen. Es wurden beispielsweise Fensterachsen verschoben und anhand von Fotografien, die auch heute noch erhalten sind, kann man diese starken Veränderungen nachvollziehen. Die beiden ersten Bunker, jene unter dem Gästehaus und unter dem Kavalierhaus, sind heute auch noch erhalten, können auch besichtigt werden. Der Bunker, mit dessen Bau 1944 im Sommer begonnen wurde, wurde nie fertiggestellt. Das heißt, den kann man sich auch nicht ansehen. Umbauarbeiten, die 1940 starteten, waren viel umfangreicher als jene der ersten Umbauphase. Die Schlossanlage mit dem Gästehaus, das Kavalierhaus, die Pförtnerhäuser, das Hauptportal, die Garagengebäude, die Luftschutzbunker sowie diese neue Zufahrtsstraße. All das wurde eben erst in den Jahren 1940 bis 1942 um- bzw. neu gebaut. Auch die Zufahrtsstraße, wie wir sie heute kennen, existierte bis 1940 so nicht. Die Zufahrt ging eigentlich über das Kavalierhaus. Direkt vorm Sommerschloss gab es einen englischen Garten, der angelegt war. Der Blick vom Sommerschloss in Richtung Stadt Salzburg war ein komplett anderer. Nachdem die Wahl für den Repräsentationssitz auf Klessheim fiel, durfte das Sommerschloss per Weisung Hitlers ab November 1940 nur noch als Gästehaus des Führers und das Winterschloss als Kavalierhaus bezeichnet werden. Die Bezeichnung Kavalierhaus, und das ist, denke ich, an dieser Stelle ganz besonders wichtig, ist somit eine Namensgebung der Nationalsozialisten und hat mit Erzherzog Ludwig Victor nichts zu tun, wie heute immer wieder fälschlicherweise angenommen wird.
Die Kunsthistorikerin Imma Walderdorf hat sich in ihrem Buch Schloss Klessheim, das Gästehaus des Führers, erschienen im Jahr 2020, eingehend mit den Umbauarbeiten an dem Anwesen befasst. Dies war auch Ausgangspunkt der Recherchen von Cassandra Burgstaller, die sich in ihrer Bachelorarbeit dann auf folgenden Punkt fokussierte. Bei den Umbauarbeiten in Klessheim waren Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt. Das ist bislang nur wenigen bekannt.
Dazu muss ich sagen, dass eben eine breite Auseinandersetzung mit den in Klessheim eingesetzten Zwangsarbeitern bisher in der Forschung völlig gefehlt haben. Meine Archivrecherchen haben eben ergeben, dass die Nationalsozialisten neben regulär beschäftigten Arbeitern auch Zwangsarbeiter sowie Kriegsgefangene in Klessheim als Arbeitskräfte ausbeuteten. Dabei bestand die größte Gruppe der eingesetzten Zwangsarbeiter aus italienischen Staatsbürgern. Ebenso wurden ab 1942 bis 1945 sowjetische Kriegsgefangene immer wieder zu Bauarbeiten, wie beispielsweise beim Bau des Bahnhofes oder beim Bunkerbau, eingesetzt. Bei den ersten Umbauarbeiten im Jahr 1938 wurden die Arbeiter vom Reichsarbeitsdienst vermittelt und ob diese in Klessheim übernachteten und wenn ja, wo, lässt sich heute aus den Quellen nicht mehr nachvollziehen. Für den Start der großen Um- und Neubaupläne im Jahr 1940 stellten die beiden hierfür gegründeten Arbeitsgemeinschaften, bestehend aus 5 Salzburger Baumeistern, insgesamt rund 1000 Arbeiter und Zwangsarbeiter zur Verfügung. In den Akten des Reichsstatthalters aus dem Salzburger Landesarchiv finden sich die Nationalitäten Italien, Polen, Ukraine und Österreich. Untergebracht waren diese Arbeiter und Zwangsarbeiter nicht nur in Baracken im Schlosspark, sondern auch auf den Dachböden der Nebengebäude in Klessheim.
Zu den Arbeits- und Lebensbedingungen der Zwangsarbeiter sind bislang keine Selbstzeugnisse gefunden worden. Es sei daher schwierig einzuordnen, wie es ihnen tatsächlich ergangen sei, sagt Burgstaller. Man fand aber Folgendes.
Allerdings kann man anhand von Korrespondenzen zwischen dem Lagerleiter sowie dem Reichsstatthalter zeigen, dass der Zustand der Baracken und auch die Lebensumstände der Zwangsarbeiter teilweise katastrophal waren. Eine dieser Korrespondenzen aus dem Winter 1944 betrifft die Waschbaracke des Arbeiterlagers. Hier wurde zum einen von Barackentüren berichtet, die man nicht schließen konnte, und von fehlenden Glasscheiben. Man kann sich vorstellen, was das in einem Salzburger Winter für die Menschen, die in diesen Baracken untergebracht waren, bedeutete.
Auch die Bade- und Waschanlage sei in unbrauchbarem Zustand gewesen, hieß es dort weiter. Die Arbeiter litten unter Krankheiten und Ungeziefer. Erst Ende 1945 wurden gröbste Mängel behoben, etwa die Türen der Baracken repariert und fehlende Glasscheiben durch Holzläden ersetzt. Besonders perfide, so Burgstaller, sei der Umstand, dass die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, die die Luftschutzbunker bauten, bei den Luftangriffen keinen Zutritt zu genau diesen erhalten haben. Nachzulesen ist dies in einer SS-Wachvorschrift, die im Salzburger Landesarchiv erhalten ist. Auch in einem Gespräch zwischen Hitler und Mussolini ist die Arbeitsleistung der Italiener Thema. Ihm sei berichtet, dass diese selbst im Bombenhagel weiterarbeiten würden und sich selbst zu verteidigen wussten.
Die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen in Klessheim wurden im Laufe der Jahre nicht nur wiederholt zu Schneereinigungsarbeiten, sondern später auch zu den teils lebensgefährlichen Aufräumarbeiten nach Luftangriffen in der Stadt abgezogen. Bei den allerletzten Arbeitern im April 1945 handelte es sich um 10 italienische Zwangsarbeiter.
Noch im Februar 1945 heißt es in Akten, der Bau des dritten Bunkers auf Schloss Klessheim sei mit aller Beschleunigung fortzuführen. Im März habe Hitler aber dann entschieden, den Bau einzustellen. In einem Schreiben an das Reichsbauamt vom 6. April 1945 wird angeordnet, nach Vollendung der Aufräumarbeiten nur noch die nötigsten Arbeiter zur Instandhaltung der Tarnung fortzuführen. Es gibt Hinweise darauf, dass sich immer noch italienische Arbeiter im Schloss Klessheim befanden, nämlich in diesem Satz des Schreibens. Es ist dafür zu sorgen, dass die bei diesen Arbeiten eingesetzten Italiener auch tatsächlich voll arbeiten und nicht bummeln. Die Bunkerbauarbeiten wurden nicht mehr abgeschlossen. Bauleiter Franz Valenta schrieb in seinem Bericht, als Andenken an den Bunker des Führers ragen heute noch die halbfertigen Mauern aus dem Erdreich von Klessheim. Im Juli 1945 forderte die Firma Grün und Bilfinger die noch ausstehende Zahlung von 200.000 Reichsmark bei der neu eingesetzten Salzburger Landesregierung ein. Diese kam dieser Forderung allerdings nicht mehr nach.
1945 übernahmen eben die US-Amerikaner das Schloss. Sie hielten im Mai 1945 hier auch ihre Siegesparade ab und verwendeten Klessheim im Anschluss daran als Sitz für ihre Militärverwaltung. Sie übergaben das Schloss im Jahr 1948 dem Land Salzburg. Nebengebäude und den Park behielten die US-Truppen allerdings bis 1955. Schloss Klessheim wurde dann bis in die 1990er Jahre vom Land Salzburg und der Republik Österreich ebenfalls als Gästehaus genutzt, inklusive Weiternutzung zahlreicher Einrichtungsgegenstände, bei denen das Hakenkreuz zwar unkenntlich gemacht worden ist, die Gravur des Reichsadlers jedoch verblieb. Seit 1993 ist im Sommerschloss ein Casino untergebracht und das sogenannte Kavalierhaus wird seit dem Jahr 1962 von einer Tourismusschule als Ausbildungsstätte und Event-Location genutzt.
Dennoch ist die NS-Geschichte des Schloss Klessheim auch vielen Salzburgerinnen und Salzburgern nicht oder kaum bekannt. Die Aufarbeitung erfolgte spät. Cassandra Burgstaller sieht hier Mängel in der Kommunikation, vor allem was die Zwangsarbeiter betrifft.
Die Aufarbeitung bisher weist aus meiner Sicht eben große Lücken auf, vor allem in Bezug auf die ausgebeuteten Zwangsarbeiter oder auch die Bedeutung und Nutzung von Klessheim für die Nationalsozialisten. Sowohl das Sommerschloss als auch das sogenannte Kavalierhaus befinden sich heute im Eigentum des Landes Salzburg. Die Casino Austria AG ist hier lediglich die Mieterin des Gebäudes und daher, finde ich, liegt die Verantwortung über die Aufarbeitung klar beim Land Salzburg. Abgesehen davon, dass es natürlich im Interesse aller Beteiligten sein sollte, eben auch eines jeden Unternehmens, die Vergangenheit des eigenen Standortes zu kennen und gegebenenfalls auch aufzuarbeiten. In diesem konkreten Fall bedeutet dies eben nicht nur die Aufklärung über Funktion und Nutzung der Gebäude, sondern eben auch über jene Menschen, welche die Schlösser in den Zustand gebracht haben, in denen sie heute sind und ja auch genutzt werden. Und das waren Zwangsarbeiter aus zumindest 6 Nationen sowie sowjetische Kriegsgefangene. Diese Information ist überhaupt nicht frei zugänglich. Meines Erachtens nach. Man müsste sich schon tatsächlich selbst ins Archiv begeben und dort recherchieren. Weder auf den Internetauftritten des Landes noch auf den Seiten der derzeitigen Mieter und Nutzer der Schlösser findet man Informationen zu den Arbeitern. Man findet teils Informationen zur Nutzung des Schlosses während der NS-Zeit, auch nicht auf jeder Seite, aber zu den Arbeitern findet man eigentlich nichts.
Eine Infotafel zur NS-Geschichte befindet sich außerhalb des Schlossgeländes. Diese wurde erst im Jahr 2021 neu bearbeitet und aufgestellt. Von Zwangsarbeitern ist hier keine Rede und auch sonst würde sie mehr verbergen als informieren, sagt Burgstaller.
Vorneweg möchte ich eben festhalten, dass es sehr zu begrüßen ist, dass die NS-Vergangenheit des Schlosses auf der Informationstafel überhaupt Platz findet und thematisiert wird. Was ich eben vor allem kritisiere, sind die teils verharmlosenden und nicht deutlichen Formulierungen auf der Informationstafel. Die Betonung beispielsweise, es habe sich auf den beiden Steinadlern an der Toreinfahrt niemals Hakenkreuze befunden, spielt meines Erachtens nach die Bedeutung des Gästehauses für den Nationalsozialismus unnötig klein. Tatsächlich wurden in Klessheim unheimliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, um das Gästehaus des Führers zu renovieren. Unter anderem wurde der Bau als kriegswichtig eingestuft. Das bedeutet, dass trotz allgemeinem Material- und Arbeitskräftemangel die Baustelle bei Klessheim weiterhin Priorität hatte. Bis Kriegsende wurden hier Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in Klessheim ausgebeutet. Und auch der Name Gästehaus des Führers an sich war ja schon einmalig. Ansonsten existierten lediglich Gästehäuser des Reiches. Weiters war Klessheim in den Jahren 1942 bis Kriegsende immer wieder Zentrum der NS-Machtpolitik, wo Verbündete Hitlers wie beispielsweise Mussolini oder auch Horthy anreisten. Ich denke, dass eine dieser Informationen und vor allem die Information darüber, wer den Bau hier durchgeführt hat, unabdingbar sind, um die Geschichte des Schlosses darzustellen.
Wir sind am Ende dieses zweiten und letzten Teils zur Geschichte von Schloss Klessheim und dem sogenannten Kavalierhaus angelangt. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es zu beleuchten gilt, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die uns bisher Tipps, Gesprächspartnerinnen oder Experten genannt haben. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer App bewerten. In der nächsten Folge wird meine Kollegin Anna Boschner Sie wieder an einen Ort mit dunkler Geschichte führen. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.